Wenn so eine Regierung platzt, kann nie jeder alles richtig gemacht haben. Mein Eindruck ist aber, dass die meisten innerhalb der Regierung und auch in den Fraktionen und auch in den Ländern mit dem, was ich gemacht habe und der Art und Weise, wie ich das gemacht habe, ganz zufrieden waren. Ich finde, natürlich sind Medien absolut wichtig in der Demokratie. Und was ich nur nicht leiden kann, ist, wenn nicht richtig berichtet wird, wenn nicht ordentlich recherchiert wird, wenn Sachen weggelassen werden. Ich bin auch mal wegen der Gerechtigkeit Sozialdemokrat geworden. Und ich finde gerade, was bei der Cum-Ex-Berichterstattung über die Warburg Bank passiert ist, eine echte Sauerei. Ich nehme das Leben wirklich so, wie es kommt. Und ich bin ein grundoptimistischer Mensch und glaube, dass wenn man ein bisschen was kann, wenn man hart arbeitet, dass dann auch das gut geht. Das gibt keine Garantie und es gibt Schicksalsschläge, wo es einen aus der Kurve tragen kann. Deswegen glaube ich, gibt es sowas wie einen Sozialstaat, der dann auch in solchen Situationen hilft. Und ich weiß, dass ich einfach wahnsinnig viel Glück im Leben hatte. Und deswegen ist daraus auch für mich eine Verpflichtung erwachsen, dann auch mitzuhelfen, dass andere auch Chancen haben, so wie ich sie hatte und habe.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, Wolfgang Schmidt. Moin, moin.
Moin.
Du bist 1970 in Hamburg geboren, hast nach dem Abitur Jura studiert und wolltest eigentlich Richter werden. Im Jahr 2002 wurdest du jedoch von Olaf Scholz zu dessen persönlichen Referenten ernannt, weshalb dich dein Weg in die Politik führte. Du warst unter anderem Staatsrat und Bevollmächtigter der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, bei der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten sowie Staatssekretär im Bundesministerium für Finanz und giltst als engster Vertrauter von Olaf Scholz. Du bist liiert, hast zwei Töchter und lebst in Berlin. Dein Sternzeichen ist Jungfrau. Menschen mit deinem Sternzeichen gelten als fleißig, zuverlässig, präzise, hart arbeitend und verantwortungsbewusst. Genauso nimmt man dich in der Öffentlichkeit wahr. Jungfrauen gelten aber auch als kompromisslos und kritiksüchtig. Das Wort habe ich vorher noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Ist dem so? Soll ich dir jetzt jeden Satz gleich kommentieren?
Lieber nicht. Und ich glaube, wer 3 Jahre Ampelkoalition hinter sich hat, der darf nicht kompromisslos sein.
Findest du dich denn sonst bei den guten Eigenschaften wieder? Hart arbeiten? Ja. Also,
ja, ist wohl so.
Man wirft mir ja immer vor, dass ich mein Handy nie aus hätte. Ich glaube, du hast dann 3 Handys wahrscheinlich, dass falls mal eins ausfällt, du mit dem nächsten gleich weitermachen kannst, oder?
Das ist in der Tat so. Man muss ja erreichbar sein und außerdem gibt's so ein dienstliches Handy und dann eins, wo nicht so viele Sicherheitssachen drauf sind. Also ja.
Liest du selber Horoskope oder glaubst du ein bisschen daran irgendwie,
wenn dir jemand sowas sagt? Überhaupt nicht, zumal es bei meinem Geburtstag ist, der ist immer auf der Kante. Also mal bin ich irgendwie Jungfrau und mal bin ich Waage.
Ja.
Und wenn man das schon so unpräzise ist, dann zeigt das ja, dass das vielleicht nicht so ganz seriös ist. Aber ich finde es auch immer lustig, also das zu lesen und suche mir dann immer das Beste raus.
Glaubst du denn an andere Dinge, die möglicherweise gar nicht praktisch bewiesen sind? Also bist du abergläubisch? Das sind ja viele Fußballfans und du bist ein sehr großer Fußballfan.
Nein, abergläubisch bin ich auch nicht. Ich habe auch keine so richtigen Rituale im Stadion, sondern ich drücke nur Daumen.
Ja.
Und brülle.
Das wollte ich gerade sagen. Wie stellt man sich dir denn jetzt so vor im Stadion? Also du bist Stehplatzinhaber, Dauerkarteninhaber auf dem Stehplatz. Geht's dann manchmal mit dir durch oder kommt dann irgendwann die Schere sehr schnell und denkst so, oh, ich bin ja Bundesminister mittlerweile? Nee,
im Stadion bin ich nicht Bundesminister, sondern da bin ich der, der ich immer war. Und ich würde nicht sagen, dass es mit mir durchgeht, aber ich supporte mein Team, wie es sich gehört.
Ja, und wie stehst du so Schiedsrichtern gegenüber?
Also Fußballmafia DFB hieß es früher, heute ist ja DFL. Aber ich soll auch schon mal Schieber gerufen haben, wenn mal wieder unfair entschieden wurde.
Und in deinen neuen Funktionen hast du ja mit diesen Leuten auch mal zu tun. Holt dich die Vergangenheit dann dabei ein?
Nein, die meisten finden das ja auch ganz gut, wenn sich jemand für Fußball interessiert. Und zum Beispiel mit Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten, verbindet mich eine echt lange Freundschaft, weil wir immer zusammen im Willy-Brandt-Haus gearbeitet haben. Der wurde nämlich von Olaf Scholz mal als Pressesprecher eingestellt. Vorher war er stellvertretender Chefredakteur einer Zeitung in Ostdeutschland.
Als Politiker muss man ja immer so ein ausgleichende Eigenschaften haben. Wie sehr bist du St. Pauli-Fan und wie wenig kannst du den HSV leiden?
Ich bin tolerant und ich habe in meiner Jugend bzw. als Kind für den HSV Eishockey gespielt. Und ich finde, dass so eine Stadt wie Hamburg durchaus zwei Vereine vertragen kann. Also insofern habe ich da keine Hard Feelings. Ich hatte sogar mal eine Phase, wo ich abwechselnd bei beiden Vereinen war, weil es eine Dauerkarte der Fraktion, wie hießen die damals, die Vorgänger der Linken, die hatten so eine Dauerkarte des HSV, das gab es damals noch, dass die Fraktionen sowas gekriegt haben und von denen wollte nie jemand zum HSV. Und da kannte ich welche und dann habe ich gesagt, ach, das gucke ich mir mal an und war auch lustig.
Jetzt lebst du vorzugsweise in Berlin. Wie sehr kannst du jetzt St. Pauli noch verfolgen, auch mit den ganzen beruflichen Terminen? Die 7-Tage-Woche ist ja bei dir quasi fest vorgeschrieben, ne?
Ich bemühe mich immer noch. Ich habe meine Dauerkarte ja, auch wenn die bei Freunden ist. Und ich versuche so, ich würde mal sagen, jedes zweite Heimspiel kriege ich hin. Im Moment sind sogar ein paar mehr, weil ja in Hamburg jetzt ein bisschen meine Präsenz auch erfordert ist. Und ansonsten gucke ich es natürlich auf Sky oder The Zone.
Ja. Und Auswärtsspiele? Bist du so ein Auswärtsfahrer?
Nicht
oder nur
mehr.
Dann, wenn
ich
sie in Berlin spielen?
Ja, vor allem, wenn es um die Meisterschaft ging, also das Dennis-Barisch-Tor in Nürnberg habe ich live verfolgt und das habe ich auch immer noch in Erinnerung, wie er das Ding mit dem Kopf reinmacht.
Herrlich.
Those were the days.
So, wir kommen zu den Hamburger Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation in Hamburg?
Das alte Molotow.
Das ganz alte, muss man ja schon fast sagen. Mittlerweile, glaube ich, die vierte Station, die sie bald einnehmen. Welches ist dein Lieblingswort aus Hamburg?
Moin.
Welches ist dein Lieblingserholungsort in Hamburg?
Es sind echt zwei. Also die Alster auf dem Segelboot und dann die Strandperle mit einem Bier in der Hand und anderen beim Arbeiten zugucken auf der anderen Elbseite.
Welches ist deine Lieblingskneipe?
Die gibt's nicht mehr, das war der Saal 2. Und deswegen, glaube ich, Ersatzlieblingskneipe, wahrscheinlich das 439 in Eimsbüttel.
Ach, herrlich. Welches ist dein Lieblingstheater?
Oh, das finde ich sehr schwer. Ich bin mit Amelie Deufelhardt befreundet, der Intendantin von Kampnagel.
Dann kann ich ja nur eine Antwort geben,
finde
oder?
Die super. Ja, aber Joachim Lux ist auch klasse, auch wenn er jetzt aufhört im Thalia. Also ich finde ehrlicherweise fast alle Hamburger Theater richtig super. Thalia, Schauspielhaus und Kampnagel und bei mir jetzt ja in Eimsbüttel auch die Kammerspiele und das macht Hamburg ja auch aus, dass wir einfach ein tolles Kulturangebot haben.
Speziell in der Kultur gab es ja immer so ein bisschen so ein Battle zwischen Hamburg und Berlin. Man sagte dann irgendwann auch, dass aus reiner Bosartigkeit der Zugfahrplan zwischen Hamburg und Berlin so gestrickt war, dass man zwar in Berlin ins Theater gehen konnte, aber nicht in Hamburg. Wie nimmst du denn die Kultur von Berlin aus hier in Hamburg wahr?
Ja, zunächst mal habe ich als Bevollmächtigter ganz lange dafür gekämpft, dass es tatsächlich noch so einen Lumpensammlerzug gibt. Ich habe es immerhin geschafft, dass er von 21.21 Uhr auf, glaube ich, inzwischen 21.43 Uhr oder so verschoben worden ist. Die Hamburger Kultur ist schon noch was Besonderes und deswegen gucken auch viele aus Berlin immer wieder nach Hamburg und kommen ja auch hierher. Neulich gerade wieder so die Shakespeare-Stücke als Dauervorführung. Aber ehrlicherweise sind beide Städte kulturell total spannend und deswegen ist mein Eindruck auch, dass wenn die Bahn jetzt wieder 1,41 fährt, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger nach Berlin kommen und viele Berlinerinnen und Berliner nach Hamburg kommen.
Du hast Abitur gemacht mit 1,2. Da wärst du in meiner Schulzeit als Streber beschimpft worden. Ist es dir zugefallen oder warst du damals schon sehr ehrgeizig?
Zugefallen und es lag auch an der Schule. Es war das Gymnasium Tondorf.
Hast du noch in Bremen Abi
gemacht?
Nein,
Gymnasium Tondorf, das gibt's heute gar nicht mehr. Und das war jetzt, sagen wir mal, keine Elitenschule. Aber mir hat Schule auch Spaß gemacht tatsächlich.
Gab es irgendwas, was dir nicht so Spaß gemacht
Sport.
Hat innerhalb der... Ehrlich?
Ja, ich habe erst spät zum Sport gefunden. Ich fand das irgendwie doof.
Okay, und warum dann Eishockey? Ist jetzt nicht unbedingt die Spitzensportart hier in Hamburg, kommt man erstmal nicht drauf.
Wenn
zumal es jetzt natürlich auch gar keine professionellen
Sportarten ist. Wenn es Eishockey als Schulsport gegeben hätte, wäre ich mit Feuereifer dabei gewesen. Das fand ich wirklich eine super, super Sportart. Aber damals fand ich Fußball irgendwie selbst spielen doof. Und als ich dann mit Eishockey aufgehört habe, habe ich irgendwie versucht, Tennis zu spielen. Und das fand ich auch mühselig. Und deswegen fand ich das im Schulsport alles nicht so richtig prickelnd.
Jeder Fußballfan hat irgendeine schöne Fußballgeschichte über seine eigene Karriere und warum es denn nicht zum Profi gereicht hat, zu erzählen. Was ist deine?
Ich habe keine, sondern ich habe dann relativ spät im Studium dazu gefunden, dass wir zweimal in der Woche gespielt haben, entweder im Stadtpark oder auf der Moorweide. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe das tatsächlich in Berlin auch sehr lange durchgehalten. Im Moment schaffe ich es nicht mehr, jeden Sonntag zu spielen, so mit Stecktoren und einer WhatsApp-Gruppe. Und immer wenn 6 Leute sich melden, dann spielen wir. Aber ich war jetzt eine ganze Weile leider nicht mehr dabei.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Gibt es denn so Dinge, wo du sagst, okay, wenn es denn so ist, dass ich kein Bundesminister mehr bin, kann ich das und jenes machen? Was wäre das denn? Also wo hast du große Sehnsucht nach, dir wieder irgendwas zurückzuholen?
Schlaf. Also ausschlafen und ein bisschen weniger diesen Druck zu haben, ständig E-Mails zu haben, immer einen Haufen an Akten, die noch auf einen warten, die gelesen werden wollen. Das wäre was. Aber aus meiner Sicht kann das auch ruhig erst in 5 Jahren der Fall sein.
Na gut. Wir haben ja über Kultur gesprochen. Was vermisst du denn am meisten gerade, wenn du da in Berlin oder der ganzen Welt unterwegs bist?
Nicht so viel.
An Hamburg,
das Hamburg-Gefühl. Also die Berliner haben mir dann immer gesagt, wir haben auch einen Fluss hier. So diese Spree. Und wenn man die Spree sich anguckt, das ist doch ein Rinnsal und kein Fluss.
Wie viele Tage und Zeiten verbringst du denn in Hamburg normalerweise? Jetzt bist du hier auf Wahlkampftour. Da dürfen es vielleicht schon mal 3-4 Tage sein pro Woche. Wie war das vorher? Musst du dich an Hamburg jetzt auch erst wieder gewöhnen?
Nein, ich hatte ja den Vorteil, dass ich als Bevollmächtigter der Freien und Hansestadt Hamburg mindestens 2 Tage, 7 Jahre lang wieder in Hamburg war. Meistens noch einen dritten Tag, also relativ viel. Und dann am Wochenende, wenn St. Pauli gespielt hat. Und jetzt ist es so, dass meine Eltern hier wohnen, meine besten Freunde hier wohnen, mein Bruder mit Familie hier wohnt. Also ich bin auch vorher immer viel in Hamburg gewesen. Muss aber sagen, dass als Bevollmächtigter, wenn man da so für die Senatskanzlei arbeitet, ich die Stadt nochmal anders kennengelernt habe. In all den Ecken, die ich vorher auch nicht so sehr kannte. Und natürlich habe ich dann auch Einblicke in den Hafen und in die Wirtschaft gehabt, die ich als normaler, als Student, als hier Geborener nicht kannte und hat nochmal gezeigt, was für eine super Stadt Hamburg ist.
Gibt's denn irgendeinen Makel, wo du sagst, okay, das habe ich mir jetzt in Berlin angewöhnt, das kann ich hier nicht machen, oder irgendwas, was dir da jetzt irgendwie so vorkommt, als würdest du sagen, nö, dann bleibe ich auch in Berlin, weil das ist auch gut?
Nein, Berlin hat den, also ist natürlich nochmal eine größere Stadt, da ist die Politik, allerdings ist das auch so eine eigene Welt. Also ich könnte zum Beispiel vermutlich nicht fehlerfrei alle Senatoren und Senatoren des Berliner Senats aufsagen, obwohl ich mich ja doch ein bisschen für Politik interessiere. Und das kann ich im Hamburger Senat immer noch vollständig.
Es mag aber möglicherweise auch in der Regierungskonstellation liegen,
nicht? Auch das mag der Fall sein, aber auch vorher, als die SPD die Bürgermeisterin gestellt hat, wusste ich wirklich nicht, alle aufzuzählen.
Ja. Du hast gerade gesagt, du liest viel. Liest du morgens denn auch noch Tageszeitungen oder kriegst du die in deinem Amt quasi schon mal so ein bisschen reduziert und nur überall, wo Scholz drin steht, vorgelegt?
Nein, ich lese die meisten Tageszeitungen nachts, wenn sie als E-Paper rauskommen. Da hatten wir zwischendurch mit dem Hamburger Abendblatt ein bisschen Themen, weil die erst am Morgen da war. Das hat sich jetzt gebessert. Und dann gibt es tatsächlich morgens so einen Pressespiegel. Und da sind dann aber nicht nur jetzt die Scholz-Artikel drin, sondern fängt an mit dem Bundeskanzler, dann Bundesregierung und dann sind da so die Themen und da sind tatsächlich die wichtigsten Sachen. Und dann gibt's immer zweimal am Tag vom Bundespresseamt auch noch eine Social-Media-Übersicht, sodass man da auch ein bisschen Eindruck kriegt, was sind so die Themen, die auf Social Media diskutiert werden.
Wir müssen das mal erklären. Wir haben jetzt so schon sehr häufig den Namen Olaf Scholz gesagt. Ich sag mal, dein Erfolg und dein berufliches Streben ist ohne diesen Namen gar nicht erklärbar. Also ihr seid im Grunde wie so zwei Zwillinge mit unterschiedlichen Eltern und auch Aussehen. Aber ich glaube, auch wenn man über Olaf Scholz spricht, dann fällt auch sehr schnell dein Name. Was ist das für eine Beziehung? Lass uns mal ein bisschen teilhaben an dieser inneren Beziehung zwischen euch beiden.
Also wir haben uns vor, ich glaube, zwischen 30 Jahren kennengelernt. Sehr verschlungene Wege. Die damalige Freundin seines damaligen Mitbewohners war Grünen Landesgeschäftsführerin. Und ich hatte sehr viel mit so Organisationen von Demonstrationen zu tun für die Jusos. Und da habe ich sie kennengelernt. Und damals hatte ich lange Haare. Und dann haben Olaf Scholz und dieser Andreas Rieckhoff, der heute Staatsrat ist, die hatten früher in ihrer Jugend auch eher längliche Haare und sahen so ähnlich aus wie ich. Und ich glaube, die fanden mich dann irgendwie ganz süß und so ein bisschen so ein Abbild aus früherer Zeit. Und dann haben die mich häufiger bei sich gehabt, eingeladen, ja, zu Partys sogar. Und dann habe ich natürlich viel Politik bei den Jusos und auch auf Bundesebene und international gemacht. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, als Olaf Scholz Generalsekretär der SPD wurde, dass er mich eben fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit ihm zu arbeiten, für ihn zu arbeiten, nach Berlin zu gehen. Und ich war damals im Juso-Bundesvorstand, wollte eigentlich meine Promotion, meine Dissertation, die ich hier als Assi 3 Jahre lang betrieben hatte, zu Ende bringen und dann, wie du gesagt hast, Richter werden. Und dann habe ich gedacht, Richter kannst du immer noch werden, Dissertation kannst du immer noch schreiben. Jetzt mal ein bisschen Politik mitzuerleben, direkt, und zwar die Profipolitik. Und dann bin ich sozusagen aus dem Bundesvorstand der Jusos, wo ich noch Mitglied war, zu Olaf Scholz als persönlicher Referent. Und das war dann die Zeit der Agenda 2010. Die Älteren unter uns erinnern sich ein bisschen. Das war nicht einfach. Ich habe nachts dann immer mit Nils Ann, dem damaligen Juso-Bundesvorsitzenden, meinem langjährigen Freund, diskutiert und telefoniert und tagsüber eben versucht, diese Reformen mit voranzutreiben. Die Beziehung ist eine, wir kennen uns einfach sehr, sehr lange. Und wie in so immer langen Beziehungen ist das von großem Vertrauen geprägt. Natürlich geht man sich manchmal auch auf die Nerven. Der Vorteil ist, wenn man jetzt in so einem Job ist wie ich, wo man wahnsinnig viel natürlich Entscheidungen treffen muss und viele einen fragen, wie seht ihr denn das, wie sieht der Kanzler das, dass ich eine ganz hohe Trefferquote habe, was so die Einschätzungen anbelangt, die Olaf Scholz vermutlich haben wird zu bestimmten Themen. Und deswegen braucht es zwischen uns nicht so viele Worte, wenn er oder wenn ich mit so einem Thema zu ihm komme und sage, so hier, das sagen die einen, das sagen die anderen, dann genügen wenige Sätze und ich weiß, wie er das gerne hätte als Bundeskanzler und dann können wir das auch so machen. So, und das hilft, sich so lange zu kennen.
Ist denn deine Kenntnis so groß, dass du auch über vermeintlich private Sachen quasi schon vorhersagen könntest, wie er sich entscheidet? Also ich sag mal, die einfachen Sachen wären so Kaffee oder Tee. Was würde er wohl trinken, wenn er nach einer langen Reise nach Hause kommt? Wie auch immer. Also habt ihr auch viel Privatzeit miteinander oder bezieht sich das alles immer nur auf die Aktenkunde, dass du sagst, okay, so denkt er, weil das ist Programm der SPD und so weiter?
Also manches Privates weiß ich natürlich auch, eher auch von mir. Wenn man so lange zusammen ist, bleibt es ja nicht aus, dass da auch immer mal Dinge passieren. Und ich kenne natürlich seine Frau auch sehr gut und lange. Die Frage Kaffee oder Tee könnte ich in der Tat beantworten. Was er abends dann, wenn er nach Hause kommt, trinkt, eher nicht. Und tatsächlich ist es so, jetzt im Kanzleramt ist die Zeit, wo wir mal einfach so Zeit miteinander verbringen, eher nicht so viel gewesen. Es war ja, wie ich eben sagte, ein bisschen was los.
Du hast ja selber gesagt, da kommt natürlich auch mal Streit auf. Wie geht ihr denn mit Streit um? Ist das ein bisschen so, wie auch man das aus Paarbeziehungen kennt, dass man sagt, okay, man einigt sich auf einen Kompromiss, bevor man schlafen geht? Oder wird das auch mal 3-4 Tage ausgehalten, so eine Meinungsverschiedenheit?
Klar wird das sogar 22 Jahre ausgehalten, aber es ist ja nicht.
Was stört dich denn seit 22 Jahren an Olaf Scholz?
Natürlich gar nichts. Nein, aber es gibt natürlich unterschiedliche Eigenschaften. Also in der Frage, wie man kommuniziert, gibt es vielleicht so Nuancen an Unterschieden zwischen uns beiden. Tatsächlich ist es so, er ist natürlich der Bundeskanzler oder er war der Minister und nicht der Staatssekretär oder er war der erste Bürgermeister und nicht der Staatsrat. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt herrschaftsfreien Diskurs pflegen, sondern er ist der Chef. Und was ich an ihm schätze, ist, dass er es aushält, dass er dann so eine Nervensäge wie mich hat, die ihm dann durchaus auch die eigene Meinung sagt und das auch relativ deutlich und mit Vehemenz. Und dass er das nicht nur erträgt, sondern auch einfordert, weil das, glaube ich, eine der größten Gefahren ist in solchen Jobs, dass dann alle einem so sagen, ja, du bist der Größte und du bist so wahnsinnig gut und siehst auch noch gut aus und hast die besten Ideen. Und das ist eine echte Gefahr. Also der CIA-Chef hat mir mal gesagt, it's not a career-enhancing moment to tell the president the truth. Und das bezog sich nicht auf den US-amerikanischen Präsidenten, sondern auf den russischen, weil das tatsächlich ein Problem auch von Diktaturen ist, wenn dann im Umfeld so Leute sitzen, die sich nicht mehr trauen, weil sie sonst aus dem Fenster fliegen oder aus dem Flugzeug, die Wahrheit zu sagen und auch mal auf Dunkelstellen hinzuweisen in der Argumentation. Das ist bei uns in Demokratien zum Glück anders, aber auch da gibt es natürlich Abhängigkeitsverhältnisse. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Umgang miteinander, dass er aushält, dass ich ihm sehr deutlich meine Meinung sage. Das ist aber was,
wird's
was wir
dann auch mal lauter, machen. Wird dann auch mal geschimpft, so also wie beim Fußball?
Wenn, bin ich wahrscheinlich eher der, der ein bisschen druckvoller argumentiert und redet. Olaf Scholz ist ja vom Naturell her eher etwas ruhiger.
Kann ja sein, dass er hinter verschlossenen Türen mal so richtig aussieht. Rauskommen.
Nee, ich glaube, das funktioniert
also
auch nicht.
Also ist ihm ja gelungen, zumindest bei der vorbereiteten Rede, also gegen Christian Lindner hätte ich fast gesagt, ist ja sogar fast richtig.
Ja, und wir haben ja auch ein paar Auftritte, wenn so Krakeler bei seinen Kundgebungen sind, wo er auch sehr deutlich wird. Das hat er aber, ich habe in den 22 Jahren nie erlebt, dass er intern oder gegenüber Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern oder wenn er unter Stress war, laut geworden wäre. Soll ja Chefinnen und Chefs geben, die dann durchaus auch mal mit Aktenordnern oder tackern oder was auch immer werfen. Das hat's bei ihm noch nie gegeben und er wird eher stiller, wenn er sich ärgert und geht eher in sich.
Kommen wir mal zu dir. Wie gehst du denn mit Stress um?
Also ich finde, es gibt so diesen positiven Stress, wenn ganz viel zu tun ist und dann versuche ich einfach ganz viel zu tun und die Dinge zu erledigen. Und
aber was ist, wenn beim ganzen Gestalten dann auch mal gehörig was in die Hose geht?
Das gehört dazu. Also wenn man aber Fehler vermeiden will, dann sollte man, finde ich, nicht in die Politik gehen.
Also ich gehe hier zum Beispiel gerne in der Schanze dann mal einmal um Block, wenn ich mich richtig ärgere. Das kannst du ja nicht. Irgendwie nee. So richtig. Es wäre ein zu großer Block möglicherweise, Regierungsblock.
Ach, wie heißt das so schön? Man muss das Leben so nehmen, wie es ist, aber darf es nicht so lassen. Und ich weiß, wenn ich in einer Drei-Parteien-Konstellation bin, mit drei Parteien, die ganz unterschiedliche Auffassungen haben, dass ich die ja nicht überzeugen werde von meiner, weil Christian Lindner oder Robert Habeck sind ja mal mit Absicht vor vielen, vielen Jahren in ihre jeweiligen Parteien eingetreten, so genau wie ich in die SPD. Und was unser Job dann doch ist, ist am Ende trotzdem zu Lösungen zu kommen und uns jetzt nicht stundenlang Vorträge zu halten, wie wir die Welt sehen und zu hoffen, dass die anderen dann sagen, ach so, ja, stimmt, nee, wo du das jetzt sagst, ändere ich mal das, was ich 25 Jahre lang gedacht habe. Und deswegen reg ich mich nicht so viel auf. Natürlich ist das so im Tagesgeschäft dann auch immer mal wieder nervig, wenn man das Gefühl hat, oh Mist, da haben Leute einfach was übersehen oder ich selber auch irgendwie was nicht richtig gemacht. Ich versuche aber mich dann nicht so lange drüber aufzuregen, weil es ja nichts bringt.
Es gibt wahrscheinlich viele, die die Verantwortung tragen am Scheitern der Koalition. Wie groß ist denn dein Anteil daran? Weil es gibt ja auch ein paar Zeitungsartikel, die sagen, naja, der Schmidt, der hat das alles nicht so richtig gemanagt und im Griff gehabt, wie er das vielleicht früher gemacht hätte.
Wir haben das erste Mal in der Geschichte der Republik tatsächlich drei ganz unterschiedliche Parteien als Koalitionspartner gehabt. Und ich habe ein bisschen Erfahrung mit Koalitionsregierungen, aber immer nur mit Zweierkoalitionen und mal als Junior und mal als Seniorpartner, mal mit der CDU, mal mit den Grünen. Das war schon eine neue Herausforderung. Und mein Eindruck war, dass wir auf der Ebene, der ich das versucht habe zu koordinieren mit der Staatssekretärin der Grünen, die auch in Hamburg bekannt ist, Anja Heiduck, und dem Staatssekretär aus dem Finanzministerium, der das für die FDP gemacht hat. Wir haben uns einmal in der Woche getroffen zum Jour fix und haben hinter den Kulissen versucht, Lösungen zu erarbeiten. Mal zu gucken, wenn wir das so machen, könntet ihr jenes so machen? Und sind da eigentlich ganz erfolgreich gewesen. Ich vergleiche das gerne mit dem Eisberg, wo der Streit, das, was öffentlich geworden ist, eben das, was oberhalb der Wasseroberfläche ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind 2/3 des Eisbergs unterhalb der Wasseroberfläche. Und das war das, was wir gemacht haben. Wenn so eine Regierung platzt, kann nie jeder alles richtig gemacht haben. Mein Eindruck ist aber, dass die meisten innerhalb der Regierung und auch in den Fraktionen und auch in den Ländern mit dem, was ich gemacht habe und der Art und Weise, wie ich das gemacht habe, ganz zufrieden waren.
Du hast ja gesagt, dass du mit Anja Heiduck dich ausgetauscht hast. Ist die Koalition auch daran gescheitert, dass die FDP keinen Hamburger Ansprechpartner für dich hatte?
Nein, Steffen Sebesch war, das ist der FDP-Staatssekretär, hat lange in Hessen jetzt gearbeitet und ist auch ein super Typ. Also daran hat es nicht gelegen. Der ist im Prinzip Ehren-Hamburger.
Jetzt sagt man ja ganz häufig, zum Beispiel auch im Fußball, wenn jemand die Verantwortung für eine längere Pleitenserie übernimmt, dann tritt er zurück. Also so ist es bei Trainern oder die werden rausgeworfen. Wie sieht für dich denn Verantwortung aus? Weil du bleibst ja und ihr wollt ja auch wieder eine Regierung haben, auch wenn es jetzt momentan nicht ganz so gut aussieht.
Verantwortung für mich heißt erstmal, ich habe ja so ein Amtseid geschworen da vom Deutschen Bundestag mit dem rechten Arm hochheben. Sich dafür einsetzen, dass das für unser Land gut ausgeht. Und solange ich den Eindruck habe, dass ich das mache und dass ich das gut und richtig mache, würde ich das auch gerne weitermachen. Und was man manchmal ein bisschen vergisst, wenn so geschimpft wird über die schlechteste Regierung aller Zeiten. Wir haben jedenfalls die Ukraine nicht überfallen, sondern das war der russische Präsident. Und das hatte dann ja wahnsinnige Folgen für die Ukraine, aber eben auch für uns in Deutschland. Das Gas war auf einmal weg. Wir hatten 55% unseres Gases kam aus Russland, 50% der Kohle, 35% des Öls. Das war quasi von einem Tag auf den anderen dann zu Ende. Das hat dazu geführt, dass ganz viele große Sorgen hatten, ob sie überhaupt noch die Energie kriegten. Gasmangellage war das Stichwort, Abschaltung von Industriebetrieben stand im Raum. Und als wir das aufgelöst hatten durch ganz viel Einkauf von Flüssiggas und Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten, kam das nächste Thema, dass sich die Gaspreise auf der europäischen Börse verzwanzigfacht hatten im Oktober 22. Und da wurde ja geredet über Aufstände und den Wutwinter. Und auch das ist nicht eingetreten. Haben wir eine Strom- und Gaspreisbremse gemacht, haben ganz viel Energiepauschale gemacht, haben dafür gesorgt, dass die Arbeitgeber steuern abgabenfrei eine Inflationsausgleichsprämie zahlen konnten, um genau das Land durch so eine Krise durchzusteuern. Und das ist so ein bisschen das Präventionsparadox, das ain't no glory in prevention. Das, was du verhinderst an großen Schäden, kriegt ja keiner mit. Und deswegen ist natürlich jetzt die Verärgerung über die zum Teil Verdopplung der Strom- und Gaspreise und der Heizkosten da. Und keiner sieht, das hätte auch eine Verzwanzigfachung sein können, wenn wir nicht gehandelt hätten.
Mhm. Als du Bundesminister geworden bist, war ich wahrscheinlich nicht der Erste, aber einer der Ersten, die dich angesimst haben und gefragt haben, komm mal hierher zum Hamburg-Gespräch. Das hast du mir auch erklärt als sehr bewusste Entscheidung zu sagen, du ziehst dich oder hältst dich zurück. Wie leicht ist es dir denn gefallen? Weil du hast jetzt im Grunde ja knapp 4 Jahre, hast du zumindest nach außen hin kaum Zitate geliefert, dann jetzt wieder den Schalter umzulegen, weil du im Wahlkampf bist.
Ja, es hat aber auch was damit zu tun, dass meine eigentliche Rolle jetzt zu Ende ist, nämlich zu versuchen, eine Drei-Parteien-Koalition zusammenzuhalten. Nun ist einerseits die Drei-Parteien-Koalition-Geschichte und deswegen ist dieses im Hintergrund wirken und Kompromisse machen und dafür sorgen, dass irgendwie wir zu Ergebnissen kommen, vorbei. Und dann ist es natürlich auch jetzt die Zeit, wo es wieder darum geht, um die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler zu werben. Und das kann man ja nur machen, wenn man auch sich öffentlich äußert. Ich habe mir das damals sehr genau und bewusst überlegt. Ich hatte eher so das Rollenvorbild Thomas de Maizière oder auch Frank-Walter Steinmeier, die eben auch Chefin des Bundeskanzlers.
Die aber häufiger in Talkshows waren.
Nee, damals eben nicht. Okay. Also die haben sich sehr bewusst auch eher nach innen orientiert, so ein bisschen Notar der Regierung. Und dann gab es andere wie Helge Braun in der Corona-Zeit oder Peter Altmaier oder auch Ronald Pofalla, die aber natürlich auch jeweils schon sehr gestandene, gewählte Politikerinnen und Politiker waren und deswegen sehr viel mehr in die Öffentlichkeit gegangen sind. Mhm. Und mein Eindruck war, dass es schon ganz richtig ist, in der Rolle eher nach innen zu wirken, versuchen, den Laden zusammenzuhalten und nicht jetzt in diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten auch noch ein Karussellgeschäft aufzustellen.
Und wie leicht fällt es dir da jetzt den Schalter umzulegen und zu sagen, so jetzt stehe ich auf jedem Wochenmarkt, besuche Schulen und so, also so richtig raus, aus der eigenen Blase raus?
Sehr leicht. Mir macht das auch tatsächlich Spaß, weil ich finde, das ist ja dann die Essenz der Demokratie. Ich habe ja immer einen befristeten Arbeitsvertrag, wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, wir sind Angestellte des deutschen Volkes. Und jetzt bewerbe ich mich um die Fortsetzung meines Arbeitsvertrages.
Bevor ich gleich weiter Fragen stelle, haben wir noch die Fragen der anderen Leute. Und da hören wir jetzt mal rein. Drei Leute sind es. Hier kommt die erste.
Lieber Wolfgang Schmidt, mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Tonbandgerät. Und ich wüsste gerne von Ihnen, wo ist Ihr Lieblingsort in Eimsbüttel? Meiner ist ganz klar der Weiher. Ganz egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ich drehe da immer gerne stoisch meine Runden und das bringt mich jedes Mal richtig runter.
Was bringt dich runter in Eimsbüttel oder im Bezirk Eimsbüttel?
Das Café Gloria und davor zu sitzen im Sonnenschein im Sommer.
Wann hat man dich da das letzte Mal gesehen, frage ich mich gerade.
Das ist schon eine Weile her, aber das ist deswegen auch so ein Sehnsuchtsort.
Ein bisschen glorifiziert, um beim Namen
Nein,
zu
überhaupt
bleiben.
Nicht. Ich habe in der Vereinsstraße gewohnt und es ist neben dem 439, wo ich drei Eingänge weiter gewohnt habe, fand ich, dass Gloria damals gerade aufgemacht, ist das so ein Ort, den ich sehr stark mit Eimsbüttel und auch mit Hamburg verbinde.
So, dann haben wir hier nochmal eine weitere Frage.
Lieber Wolfgang Schmidt, mein Name ist Mitra Kasai. Ich bin Gründerin der gemeinnützigen Initiative All Inclusive. Gerne wüsste ich, für welches Ehrenamt Sie sich schon einmal aktiv engagiert haben oder es gerne tun würden. Dankeschön.
Das ist eine sehr schöne Frage.
Und damit ist jetzt nicht die SPD.
Nein, ich habe auch, bevor ich in die SPD beziehungsweise dann auch bei den Jusos eingetreten bin, beziehungsweise aktiv geworden bin, in der Schülerinnenkammer Hamburg, der Landesschülervertretung gearbeitet, ehrenamtlich. Dann war ich in der Demokratischen Jugendpresse Hamburg, der DJPH, das ist die Selbstorganisation der Schüler- und Jugendzeitung. Dann war ich Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Freier Jugendverbände. Da haben wir dann den ersten Jugendaustausch 1990 mit Nicaragua in León, unserer Partnerstadt, gemacht. Und dann bin ich irgendwann zum Vorsitzenden des Freundeskreises León, Nicaragua, León, Hamburg geworden, wo wir diese Restcent-Aktion, wo die städtischen Bediensteten die Centbeträge, am Anfang sogar noch die Pfennigbeträge, hinter dem Komma direkt für diese Projekte in Nicaragua geben konnten. Das habe ich ehrenamtlich viele, viele Jahre mit großer Freude gemacht.
Hat man Zeit, beziehungsweise darf man als Bundesminister sich dann auch noch ehrenamtlich betätigen?
Nein, das ist relativ begrenzt, was die Möglichkeiten anbelangt, weil natürlich auch keine Institution bevorzugt werden soll und Zeit ist in der Tat Mangelware.
Gibt es denn, du musst ja keinen Projektnamen nennen, wo du jetzt immer noch Geld hinspendest oder immer mal wieder oder wo wirst du weich? Ist es dann die Studentin, die in der Fußgängerzone steht und Gitarre spielt oder sind es dann auch mal Zeitungsnachrichten, wo jemand in Not geraten ist? Also was ist der Impuls bei dir zu spenden?
Also in der Fußgängerzone tatsächlich die Musikerinnen und Musiker, weil ich das schon toll finde, wenn da Leute sich dem auch aussetzen. Und ansonsten bin ich jemand, der auch für Vereine spendet.
So, dann haben wir ja noch eine Frage, der hat auch mit einem Verein zu tun.
Lieber Bundesminister Wolfgang Schmidt, hier spricht Oke Göttlich vom FC St. Pauli. Welchen Spieler würdest du gern in Braun-Weiß sehen, wenn du es dir aussuchen dürftest?
Der Oke.
Der Oke.
Tja. Ach, ich bin ja ein bisschen Realist und weiß, wie das Budget so ist. Das heißt,
ja, aber wenn das Budget jetzt so unermesslich wäre, wäre es dann Harry Kane oder?
Es wäre wahrscheinlich in der aktuellen Situation Harry Kane, damit wir jemanden haben, der das Ding davor nochmal wieder reinmacht.
Ja. Sehr schön. So, wir gehen jetzt nochmal in das Jahr 1989. Da habe ich Abi gemacht und du bist in die SPD eingetreten irgendwie.
Genau.
War das für dich auch eine Reifeprüfung sozusagen?
Ach, es war tatsächlich so, ich habe es ja eben gesagt, ich habe ganz lange nicht organisiert, oder wie wir das nannten, als Unorg, also unorganisierter Politik gemacht in der Schülerinnenkammer und habe in der Jugendpresse dafür gesorgt mit, dass die Schülerzeitungszensur in Hamburg abgeschafft wurde. Früher musste man die Zeitung immer, bevor man sie verteilen durfte, beim Rektor drei Tage vorher vorlegen und ich fand das irgendwie nicht richtig. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass wenn man diese Dinge durchsetzen will, es auf Parteien ankommt, weil die ja im Parlament sitzen oder in der Regierung sitzen. Und habe dann gedacht, warum soll ich eigentlich, wenn ich die Arbeit gemacht habe, dann andere das durchsetzen lassen? Und wenn ich mich für Dinge einsetze und engagiere, dann ist es eigentlich auch nur konsequent, in eine Partei zu gehen. Ich habe mir dann auch die Grünen angeguckt, das fand ich aber irgendwie zu etepetete und nicht.
Die Grünen waren zu etepetete, die waren nur Ende der 80er Jahre alle noch ungewaschen und langhaarig und zottelig, so wie du eigentlich.
Im Sinne von nicht die gesamte Gesellschaft im Blick habend. Also ein bisschen eine Dünkelpartei, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Und das fand ich bei der SPD anders. Muss ich dazu sagen, mein Vater ist
aber
auch
CDU
schon...
Aber CDU und FDP, die wären doch alle schnittiger gewesen. Ja, aber was hat dich davon abgehalten?
Die Grundüberzeugung, dass wir die Welt zu einer besseren machen wollen und es nicht um Egoismus geht. Und muss ich sagen, mein Vater ist auch schon einen Tag länger SPD-Mitglied. Und dann lag es wahrscheinlich nahe, trotz aller Abgrenzungstendenzen, dann irgendwie sich in diesem Spektrum auszusuchen, wie das ist. Und wenn er in der Schülerkammer Politik gemacht hat, das waren jetzt ja auch, da hatte die Junge Union und die Schülerunion hat wenig Schnitte gesehen.
Ja, man arbeitet sich dann so hoch und jetzt bist du im Grunde ja auf dem Höhepunkt deiner politischen Karriere. Hast du das Gefühl, dass da noch was Besseres kommen könnte?
Nö, weil ich so auch nie gedacht habe. Also diese berühmte Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Kommt nachher übrigens.
Habe ich noch nie beantworten können, werde ich auch nie beantworten, ja, weil ich darüber tatsächlich nicht nachdenke. Mhm. Sondern ich versuche immer den Job, den ich gerade habe, so gut es irgendwie geht, um mit vollem Einsatz zu machen. Und dann macht es auch Spaß, weil dann tatsächlich Ergebnisse rauskommen. Und meine Erfahrung jetzt ist, dass dann Leute das auch ganz gut finden und dann auch gucken und fragen, ob man nicht weitermachen will.
Das ist eine sehr diplomatische Aussage, aber in Wahrheit ist es ja schon so, dass man so ein bisschen die Treppe nach unten jetzt schon sieht. Also entweder, warum auch immer, ihr schafft es nochmal in die Regierung oder aber mit einem klaren Blick ein paar Wochen vor der Wahl wirst du Bundestagsabgeordneter. Das ist ja zumindest irgendwie von außen betrachtet etwas, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht so hoch einzuordnen wie Ministeramt.
Ach, es ist das höchste Amt in Deutschland, in das man direkt gewählt werden kann. Also das ist schon eine besondere Ehre und es ist auch nochmal was anderes als Bundesminister zu sein, weil man dann ja tatsächlich so einen Wahlkreis mit 220, 230.000 Menschen vertritt. Und zwar in der gesamten Breite eines solchen Wahlkreises. Und insofern ist das was, wo ich mich sehr bewusst auch entschieden habe, jetzt das erste Mal auch persönlich für ein solches politisches Amt zu kandidieren und mich so im Votum der Wählerinnen und Wähler zu stellen und dafür dann auch mit vollem Einsatz zu werben. Aber klar ist auch, wenn das jetzt für die SPD schiefgehen sollte und wir kein so ein tolles Ergebnis kriegen, dann ist es auch ganz schwer, den Wahlkreis in Eimsbüttel zu gewinnen.
Und warum machst du es? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, Verantwortung übernehmen heißt ja manchmal auch zu sagen, okay, ich trete zurück. Es haben ja schon viele Minister so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, ich habe jetzt alles erreicht oder eben nichts und deswegen trete ich zurück. Und auf einmal sind sie Bahnvorstand oder gehen zu Rheinmetall, wie auch immer, hoch dotiert. Du könntest ja jetzt theoretisch das noch mehr versilbern, die ganze Erfahrung, die du gesammelt hast.
Stimmt, aber wenn ich was hätte versilbern wollen, wäre ich vermutlich weder in die SPD eingetreten, noch hätte ich mich für Politik entschieden, sondern hätte was anderes gemacht. Darum geht's mir nicht. Ich habe das mein ganzes Leben lang auch ehrenamtlich gemacht, wie übrigens ja viele, die in der SPD aktiv sind. Wenn ich jetzt mit Leuten im Wahlkampf bin, wenn wir bei den Haustür klingeln, wenn wir an diesen Infoständen sind und die Leute belagern und fragen, wollen sie den Flyer mit einem Kugelschreiber, gibt's dazu? Das sind ja fast alles Leute, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen. Und so habe ich das eben jahrzehntelang auch gemacht. Wer denkt, in die Politik gehen zu wollen, um dann irgendwie Geld zu verdienen, da gibt's, ich will jetzt nicht sagen, Lotto spielen ist wahrscheinlicher, aber es gibt wahrscheinlich plausiblere Wege, um Geld zu verdienen. Wir verdienen sehr, sehr viel Geld, wenn man erstmal Bundesminister ist, das ist so. Und es ist aber auch nicht so ganz wenig Arbeit. Ich finde das schon in Ordnung, aber das war bei mir nie die Motivation. Und deswegen ist auch diese Frage, was ich dann hinterher mache, sicherlich keine, wo ich versuche, meine Visitenkarten oder meine Kontakte zu vergolden, versilbern oder zu platinisieren.
Es ist so, dass von außen betrachtet hast du ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den Medien und die Medien zu dir auch. Wenn man deinen Namen googelt und möglicherweise das Wort Kritik dazu googelt sozusagen, dann kommen diverse nächtliche Anrufe bei Journalisten, Einflussnahme der Berichterstattung. nicht immer nur in deinem Sinne, sondern auch für Olaf Scholz, also Stichwort Cum-Ex und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt's gerade einen relativ aktuellen Bericht, wo du dich vom Spiegel quasi begleiten lässt beim Haustürwahlkampf. Was ist das? Also ich sag mal, wenn man so geschlagen wird und auch solche nächtlichen Anrufe rauskommen, unterstellen wir mal, dass die alle wahr sind, trotzdem auch Medienvertreter wieder so nah an sich ranzulassen, weil ich sag mal, so ein Haustürwahlkampf, da weiß man nie, wer aufmacht.
Das stimmt, aber nun sind die Hamburger ja nette Leute und wenn sie einen Sozialdemokraten sehen, sind sie meistens erstmal gut gelaunt. Ich finde, natürlich sind Medien absolut wichtig in der Demokratie. Und was ich nur nicht leiden kann, ist, wenn nicht richtig berichtet wird, wenn nicht ordentlich recherchiert wird, wenn Sachen weggelassen werden. Ich bin auch mal wegen der Gerechtigkeit Sozialdemokrat geworden. Und ich finde gerade, was bei der Cum-Ex-Berichterstattung über die Warburg Bank passiert ist, eine echte Sauerei. Da haben Leute schon in den ersten Berichten Dinge weggelassen, zum Beispiel die Tatsache, dass die Steuersumme vollständig zurückgezahlt worden ist. Und das ist ja nicht ein ganz kleines Detail. Oder es wurde immer behauptet, dass Steuerforderungen bewusst in die Verjährung gelaufen seien, weil man sich anders entschieden hätte in Hamburg. Auch das stimmt nicht. Die Sachen sind nicht verjährt, sonst hätte man sie ja nicht zurückfordern können. Und das ist etwas, was ich dann immer wieder mache. Das gehört zu den Aufgaben eines Politikers dazu oder auch von Leuten, die in der Politik sind, immer wieder Hintergrundgespräche zu machen. Journalisten fragen ja auch nach Einschätzungen. Es gibt in Berlin so viele Hintergrundkreise, wo Politiker eingeladen werden, natürlich von allen Parteien. Und dann diskutiert man über Politik, erläutert das, was man selber macht oder was die eigene Partei macht. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen irritierend, wie da so einzelne Punkte rausgezogen werden. Ich finde, die Grenze wäre immer, wenn man jetzt nicht mit den Chefredakteuren Kontakt aufnehme, sondern mit den Herausgebern, weil die Chefredakteure sind ja für die publizistische Linie ihres Blattes verantwortlich. Ich diskutiere natürlich auch mit den einzelnen Redakteurinnen und Redakteuren und versuche dann, es waren übrigens keine Anrufe, sondern Mails, die ich dann eben außerhalb der Arbeitszeit schreibe und wo ich versuche, sehr sachlich und fachlich auf Fehler in der Berichterstattung hinzuweisen, in der Hoffnung, dass dann künftige Berichterstattung korrekter sei. Aber wie man sieht, sind viele Journalistinnen und Journalisten auch mit einem Glaskinn ausgestattet, also sehr stark im Kritisieren von Politik. Aber sobald dah die eigenen Arbeit mal etwas kritischer betrachtet wird, wird das sofort als unbotmäßig empfunden. Ich glaube, wir brauchen diese Diskussion. Wir brauchen auch eine Auseinandersetzung. Und das ist nun auch keine Einbahnstraße. Und insofern werde ich das auch weitermachen.
Aber war es nicht trotzdem auch im Fall Cum-Ex vielleicht auch ein Fehler, dass nicht schneller öffentlicher die Fakten nochmal auszulegen, auch dann als Höhepunkt, dass Olaf Scholz sich an nichts erinnern kann. Das klebt ja an ihm doch sehr und ich glaube, das hat sein vermeintlich sauberes Image doch sehr zum Wanken gebracht, was mich auch persönlich sehr irritiert hat.
Ja, das ist war auch vielleicht eine Sauerei.
Das war wahrscheinlich rechtsmäßig vielleicht richtig, dass er sich an nichts erinnern kann, aber diesen Fakt, den fand ich merkwürdig. Es hat schon fast Züge eines amerikanischen Präsidenten gehabt, wie da mit der Juristerei umgegangen wird.
Vielleicht müssen wir nochmal gesonderten Podcast machen, ja, weil ich jetzt auch dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht langweilen will. Aber es ist schon ein bisschen anders. Und das Erste ist, dass tatsächlich, und deswegen habe ich ja versucht, mit den Fakten gegenzuhalten, zum Teil auch auf Twitter. Inzwischen gibt es nach 4 Jahren parlamentarischer Untersuchungsausschuss, auch einen Zwischenbericht dieses Untersuchungsausschusses. Da ist das glasklar nach Vernehmung von 70 Zeugen, 50 aus der Finanzbehörde und dem Finanzamt, auch klar rausgekommen. Die haben eine eigenständige Entscheidung getroffen. Es hat keinerlei Einflussnahme der Politik gegeben. Jeder Finanzbeamte, der sowas auch erlebt hätte, hätte, wie es so schön heißt, remonstrieren müssen und hätte gesagt, das machen wir nicht. Die haben eine eigenständige Entscheidung getroffen. Ich glaube sogar auch, dass sie richtig war. Und unser Problem am Anfang war, auch für den Senat, es gilt das Steuergeheimnis absolut. Selbst wenn, wie in diesem Fall von einzelnen Journalisten, durch Durchstechereien der Staatsanwaltschaft Teile der Steuerakte in der Öffentlichkeit waren, darf eine Finanzbehörde dazu sich gar nicht äußern. Und das heißt, die Finanzbehörde hatte so ein bisschen eine Waffenungleichheit gegenüber denen, die da Behauptungen in die Welt gesetzt haben. Wenn du dich ganz dunkel erinnerst, Die ersten Berichte gab es vor der Bürgerschaftswahl, als Peter Tschentscher antrat. Und dann musste sich der NDR sogar entschuldigen. Und wenn man heute bei der Zeit die entsprechende Ausgabe nochmal im PDF googelt, ist da ein schwarzer Balken über eine Aussage, weil die tatsächlich falsch zitiert hatten. Und die hatten die Tatsache, dass Herr Olearius in seinem Tagebuch geschrieben hat, ich meine sein zurückhaltendes Verhalten so auslegen zu können, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, verkürzt in Scholz gibt zu erkennen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Und was diese Gedächtnisfrage anbelangt, das ist tatsächlich so. Ich zum Beispiel bin ja glühender Anhänger des FC St. Pauli. Ich bin bei vielen Spielen auch bei den Derbys dabei gewesen. Ich fiebere total mit. Ich könnte dir, wenn du mich fragen würdest, wie die letzten drei Derbys ausgegangen sind, das Ergebnis nicht mehr sagen. Und das hat was mit, wenn man in die Gedächtnisforschung geht, zu tun, damit, ob mit einem Ereignis besondere Emotionen verbunden sind, sodass es sich in das Hirn reinschreibt.
Und die Derbys sind nicht
die Derbys sind so, aber
emotional
sie, sind, sie sind sehr emotional in dem Moment, aber dann sind sie, weil sie so viele sind. Und das ist bei so einem Bürgermeister, der hat tausende von derartigen Gesprächen. Und dass bei solchen Gesprächen Leute was von einem wollen und einem, Scholz hat mal an anderer Stelle gesagt und ist dafür sehr kritisiert worden, das Jammern ist des Kaufmanns Lied, das ist nicht ungewöhnlich. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass es zum einen Ohr rein oder zum anderen rausgeht, aber es ist jedenfalls nichts, wenn es keine Handlung erfordert. Und in Steuersachen darf sich weder ein Finanzsenator noch ein Bürgermeister einmischen, bleibt das nicht haften. Und ich habe das mal spaßeshalber gemacht, als ich dann den Outlook-Kalender damals von Scholz hatte, habe ich meinen daneben gelegt. Wir reden ja jetzt über einen Zeitraum 4 Jahre danach, als er befragt worden ist, ob er sich daran erinnern könnte. Ich habe mir meinen Outlook-Kalender angeguckt, da waren Termine drin im Rathaus, an die hatte ich null Erinnerung und an die Gesprächsgegenstände auch nicht. Also insofern ist das so eine Geschichte, die mich auch sehr ärgert, wie man merkt, weil ich finde, dass jemand, du hast das geschildert, der einen untadeligen Ruf hat und ich kenne den ja nun seit 30 Jahren, ich würde jederzeit beide Hände ins Feuer legen, dass der absolut unbestechlich ist, dass der mit mächtigen und finanzmächtigen Leuten vollständig anständig umgeht und sich davon auch nicht beeindrucken lässt, dass da jetzt, wenn man über Cum-Ex redet, immer Olaf Scholz mitgedacht wird. Cum-Ex-Geschäfte hat es bis 2011 gegeben. Da war er weder Hamburger Bürgermeister noch Finanzminister. Er hat damit nichts zu tun. Und trotzdem hat man jetzt den Eindruck, da war irgendwas. Und dann wird irgendwie auf dieser Ebene, der kann sich nicht erinnern, geredet. Und dann interessieren die Fakten auch nicht mehr.
So leidenschaftlich, wie du Olaf Scholz gerade verteidigst, frage ich mich, mit wem verbringst du mehr Zeit? Mit deiner Lebenspartnerin oder mit Olaf Scholz?
Schon mit der Lebenspartnerin. Aber das Problem ist, dass die Zeit, die ich im Kanzleramt verbringe, aber ich bin ja jetzt nicht den ganzen Tag mit Olaf Scholz unterwegs und der fährt auch alleine durchs Land, sondern das ist irre. Aber es ist viel Zeit natürlich mit der Arbeit und am Wochenende, wenn wir da zusammen sind, bearbeiten wir beide eigentlich unsere Arbeit.
Ja, und ich sag mal, wenn man euch so hört, also nicht nur vom Reden her, du hast im Grunde ja viel mehr Temperament, du bist wahrscheinlich der Rock'n'Roller zwischen den beiden, also trinkst vielleicht auch mal Alkohol, vielleicht auch mal 2 Gläser zu viel, bist leidenschaftlich beim FC St. Pauli. Gibt es irgendwas im privaten Bereich, wo ihr sagt, da einigen wir uns drauf? Ist es dann doch Fine Dining, was ich mir bei dir kaum vorstellen kann?
Nee.
Oder irgendwas anderes? Ich meine, auf dem Wasser bewegt ihr euch beide eher rudernderweise, du segelnderweise. Wo ist im wirklich privaten Bereich eure Schnittmenge?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir lesen beide gerne und lesen beide auch
aber
gerne.
Aber ihr lest euch ja nicht gegenseitig
vor. Nee, das nicht, aber geben uns schon hin und wieder mal Lesetipps.
Was war denn der Lesetipp vom Kanzler zuletzt, den du dann auch befolgt hast?
Arbeiterlosigkeit des Stepstone-Chefs, also jetzt was Fachliches und nicht was Belletristisches. Und mit dem Autor hat er sich auch getroffen, ziemlich spannendes Buch über, wie das so mit der Arbeit weitergeht und wie wir unseren Wohlstand erhalten können.
Mhm. Trotzdem, als diese Nachricht rauskam, du kandidierst als Bundestagsabgeordneter, bewirbst dich um ein Mandat. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich sag mal, du triffst dich jetzt mit Staatsgästen und bist ganz oben überall mit dabei, kriegst jede Einladung, jede Tischreservierung in jedem Restaurant, mutmaßlich.
Da gehe ich nicht hin.
Ja, aber jetzt geht's um Turnhallen und möglicherweise Verbesserungen von Radfahrwegen. Weißt du, auf was du dich da einlässt?
Ja, und mir macht das auch echt Spaß, weil Politik ist ja sehr konkret und natürlich machen wir jetzt da Weltpolitik und machen viele Gesetze, die das Leben von ganz vielen Leuten beeinflussen. Aber am Ende sind es ja ganz konkrete Leute. Und ich finde es auch total wichtig, erstens darüber zu reden, was wir so machen und es so zu erläutern, dass Leute das auch mitkriegen. Und gleichzeitig auch zu hören, was sie so umtreibt, was ärgert die. Also wenn mir jetzt Leute im Wahlkampf zum Beispiel sagen, nee, bleibt mir weg, mit euch bin ich durch, dann frage ich immer nach und bitte sie, ob sie mir ein paar Sätze schenken, was sie so ärgert. Mhm. Und das hilft übrigens sehr, weil viele Leute dann sagen, Moment mal, jetzt hört mir da jemand mal richtig zu. Und ich kann auch ein bisschen prüfen, was eigentlich ankommt von dem, was wir da in Berlin so machen. Also ich finde das toll. Also Olaf Scholz hat das mal als Fest der Demokratie bezeichnet, Wahlen und Wahlkämpfe. Und ich finde, da ist was dran, weil es tatsächlich die Möglichkeit gibt, direkt zu reden über das, was das Land wirklich bewegt und auch bewegen sollte und um was es geht.
Du bist Fan vom FC St. Pauli und aber auch von TS Ullmann und wahrscheinlich noch von vielen anderen Dingen. Aber speziell hat dich deine Karriere, weil du hast ja auch viel Kulturpolitik und so weiter gemacht, näher an deine Jugendidole rangebracht? Und ist das uneingeschränkt immer nur gut, mit seinem Lieblingsmusiker vielleicht auch gut bekannt oder befreundet zu sein?
Ich finde ja, und Cees zum Beispiel ist einfach ein großartiger Mensch und ist wirklich ein guter Freund über die Jahre geworden. Und ich sehe da bisher noch keine Nachteile.
Und ist es nicht trotzdem auch ein bisschen schwierig, damit umzugehen, weil ich sag mal, jemand wie Cees ist, ich kenne ihn jetzt nicht weiter, auf der Bühne ja schon auch ein kritischer Geist. Hörst du dir von ihm Kritik an? Gehört er zu diesen berühmten 5 Leuten, die dich dann abends auch mal anrufen können und sagen, was hast du denn da für ein Mist gemacht?
Klar. Und gleichzeitig ist Cees vor allem jemand, der total begeistert und begeisternd ist und sich eher mal meldet und sich freut über das, was ich oder was andere auch in der SPD gemacht haben.
Und wie hat sich dein Leben als Bundesminister verändert? Also du gehst immer noch in Leder- oder Jeansjacke zum Fußball, gehst du auch noch auf Konzerte und bist dann mitten im Mob. Ist das etwas, was du dir erhalten hast?
Ja, und zwar sehr bewusst auch. Und das ist auch was, wo ich sehr glücklich bin, dass ich eben das, was jetzt so ein Bundeskanzler oder eine Innenministerin oder ein Verteidigungsminister hat, immer den ganzen Tag mit Sicherheit durch die Gegend zu gehen, dass ich das nicht habe und dass mich ja weitgehend die Leute auch nicht erkennen, weil ich mich eben aus der Öffentlichkeit rausgehalten habe. Das verändert sich jetzt natürlich gerade auch durch den Wahlkampf und dass man da ja immer auf diesen ganzen Plakaten in der gesamten Stadt irgendwie rumhängt. Aber ich sehe mich immer noch als Wolfgang und nicht als Bundesminister und muss manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mir über diese Reaktion bei anderen, jetzt meldet sich der Chef des Kanzleramtes, nicht immer klar bin, weil ich denke, nee, ich melde mich doch, ich bin nur Wolfgang.
Und hat dieser Wolfgang dann innerhalb des Bundeskanzleramtes, man hört ja immer von irgendwelchen Partys im Weißen Haus und so weiter, mal mit Thies Ullmann mal ein Dosenbier getrunken im Bundeskanzleramt?
Ja, aber kein Dosenbier. Und ich wollte eigentlich mit ihm immer noch ein kleines Konzert machen. Das müssen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen beeilen. Aber ich will ja dafür sorgen, dass wir noch 4 Jahre Zeit haben.
Ja. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt wirklich mal, du hast ja vorhin gesagt, Schlaf würdest du dir wünschen. Schlaf ist ja eher eine passive Geschichte. Gibt es so einen Traum, den du dir nochmal erfüllen möchtest in einer ganz einfachen Form? Also jeder will mal auf die Malediven oder was auch immer. Aber gibt es so einfache Dinge, die du dir vielleicht jetzt nochmal zurückholen möchtest?
Ich würde zum Beispiel gerne wieder Eishockey spielen. Das habe ich als Kind und als Jugendlicher ja gemacht. Und ich gucke immer etwas neidisch, wenn wir beim Fußball zum Beispiel waren. Da war eine Eishockey und dann haben die Leute da im Herbst und Winter gespielt. Das ist was ich gerne wieder machen würde, ja.
Wenn man dein Vita anguckt, ging das, also so ein Vita sieht ja immer hintereinander geschrieben immer super aus und man denkt so, boah, der hat's echt richtig gut hingekriegt. Wie viel Anteil hat denn tatsächlich die Entscheidung damit zu tun, dass du quasi dein Schicksal auch an Olaf Scholz gebunden hast, dass du so erfolgreich wurdest?
Das ist natürlich unmittelbar mit ihm verbunden, dass ich die ganze Zeit, bis auf ein paar Ausnahmen, wo seine Karriere einen Knick machte, mit ihm zusammen war. ich sehe das auch nicht als so einen ganz geraden Weg. Da gab es ja auch ganz schön viele Momente, wo es ziemlich schwierig war und wo zum Beispiel nur noch wenige dran geglaubt hätten, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden würde oder als er als Parteivorsitzender der SPD kandidiert hat und dann nicht gewählt worden ist. Ich nehme das Leben wirklich so, wie es kommt. Und ich bin ein grundoptimistischer Mensch und glaube, dass wenn man ein bisschen was kann, wenn man hart arbeitet, dass dann auch das gut geht. Das gibt keine Garantie und es gibt Schicksalsschläge, wo es einen aus der Kurve tragen kann. Deswegen glaube ich, gibt es sowas wie einen Sozialstaat, der dann auch in solchen Situationen hilft. Und ich weiß, dass ich einfach wahnsinnig viel Glück im Leben hatte. Und deswegen ist daraus auch für mich eine Verpflichtung erwachsen, dann auch mitzuhelfen, dass andere auch Chancen haben, so wie ich sie hatte und habe.
Wir biegen so langsam in die Zielgerade ein, kommen aber vorher noch zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Das heißt, ein paar Fakten über Hamburg wollen wir nochmal vorlesen. Bei der Bundestagswahl 2021 zählte die Stadt Hamburg mit einer Wahlbeteiligung von 77,8% im bundesweiten Vergleich zu den Spitzenreitern. Am höchsten war die Wahlbeteiligung bei den Wählenden zwischen 50 und 59 Jahren. In dieser Altersgruppe beteiligten sich gut 80% der Wahlberechtigten. Was war dein bisher größtes Erfolgserlebnis?
In Bezug auf Politik oder insgesamt
im Leben? Du kannst ja beides mal sagen.
Also die Geburt meiner Tochter war sicherlich, war ich ja nur mittelbar beteiligt, aber das ist schon was für mich das Wichtigste ist.
Und im politischen Sinne?
Der Sieg bei der Bundestagswahl war sicherlich so im Äußeren das und ansonsten war es 2008 während der Finanzkrise die Tatsache, dass ich Olaf Scholz zusammen im Finanzministerium sehr, sehr viele Arbeitsplätze habe retten können mit der Kurzarbeit. Dann im Arbeitsministerium war das, dann im Finanzministerium das Thema Wirtschaftshilfen, wie wir durch die Corona-Krise gekommen sind. Da habe ich mich sehr zum Beispiel eingesetzt dafür, dass wir bei Kultur und Kunst Programme gemacht haben, die denen durch diese wahnsinnig schwierige Zeit ohne Auftritte dann Schachbrettmuster mit einer Publikum irgendwie nur noch ein Viertel, dass wir das irgendwie einigermaßen hingekriegt haben, durch diese schwierige Zeit zu kommen und jetzt natürlich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dafür zu sorgen, dass die Ukraine sehr, sehr massiv unterstützt wird von uns. Und gleichzeitig immer noch dafür zu sorgen, dass wir auf eine Friedenslösung im Interesse der Ukraine hinarbeiten. So, also so ein paar Sachen mit sehr unterschiedlicher Flughöhe. Aber das ist auch das Thema, weil ich schon so lange dabei bin, gibt es natürlich unendlich viele Sachen, an denen ich irgendwie beteiligt war, Gutes und weniger Gutes.
In Hamburg gibt es rund 800 Sportvereine. Der mit Abstand mitgliederstärkste Sportverein in Hamburg ist der Hamburger Sportverein e.V. mit mehr als 101.000 Mitgliedern. Wie hältst du dich denn fit? Also Segeln, damit hält man sich ja nicht fit, ne?
Ja, wobei Segeln auch sehr anstrengend sein kann. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das macht. Ich habe jetzt wieder angefangen mit dem Laufen, obwohl ich das einfach mit einer so gewissen Todesverachtung getan habe. Ich habe es eigentlich immer mit Joschka Fischer gehalten. Ich laufe nur mit Ball am Fuß, also dem alten Joschka Fischer. Und jetzt bemühe ich mich, aus dem Kanzleramt häufiger mal nach Hause 5,5 Kilometer zu laufen. Und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ich das sonntägliche Fußballspielen wieder.
Aber wenn du Aktenordner mitnimmst, dann gehst nicht laufenderweise, sondern spazieren gehen.
Nee, ich habe ja den Vorteil, dass ich einen Fahrer habe und das heißt, ich kann dann auch den Fahrer bitten, die Aktenordner noch nach Hause zu transportieren und mich dann 45 Minuten, ich bin sehr langsam im Laufen, später zu treffen.
Wann bist du das letzte Mal selbst Auto gefahren in Berlin?
Das mache ich ständig. Also ich fahre ständig sowohl in Hamburg als auch in Berlin mit Miles durch die Gegend.
Beim Hamburgischen Wörterbuch handelt es sich um historisches und wissenschaftliches Wörterbuch, in dem die Mundarten Hamburgs erfasst sind. Es ist 2006 vollendet worden und umfasst 5 Bände mit über 40.000 Stichwörtern. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Also nicht das, was dir Olaf Scholz empfohlen hat.
Das letzte Buch, Roger de Weck, das Prinzip trotzdem, wie wir den Journalismus vor den Medien retten. Ein super Buch für Menschen, die sich mit Journalismus und Medien auseinandersetzen.
Das zieht sich ein bisschen durch deine ganze Berichterstattung sozusagen, dein Verhältnis zu den Medien. Wärst du auch gerne mal Journalist geworden?
Ich glaube, ich wäre nicht so geeignet gewesen, aber ich habe ja gesagt, ich habe angefangen mit der demokratischen Jugendpresse, der Selbstorganisation der Hamburger Schüler- und Jugendzeitung, habe dann in der deutschen Jugendpresse viel gemacht, habe Rechercheseminare, Layoutseminare veranstaltet. Und Journalismus ist schon ein unglaublich wichtiger Bereich. Und ich finde schon auch beeindruckend, was Journalistinnen und Journalisten, wenn sie gut sind, können, nämlich sehr schwierige Sachverhalte so aufzubereiten und zusammenzufassen, dass sie für viele Bürgerinnen und Bürger und ihre Leserinnen und Leser nachvollziehbar werden. Also es gab früher diesen Spruch bei Friseuren, was Friseure können, können nur Friseure. Und das ist schon was, was auch auf Journalismus zutritt, wenn er denn gut ist.
Wie viele gute Freundinnen und Freunde hast du, die du, ich sag mal, da ist immer das berühmte Beispiel, die man bei einer Autopanne nachts anruft oder Liebeskummer oder was auch immer?
Ausreichend, würde ich sagen. Ich kann das gar nicht so richtig quantifizieren. Und wenn ich jetzt eine Zahl sage, würden die durchzählen und sagen, oh, bin ich nicht dabei.
Ja, aber sag mal eine Zahl, ein Dutzend? Ne,
ja, also vermutlich so in dem Dreh.
Ist es dir leicht gefallen in deiner Position jetzt, weil ich nehme an, das ist nicht nur Olaf Scholz und noch ein paar andere Politiker, diese Freundschaften auch zu erhalten, wenn man da quasi so ein bisschen auch hinter einer Gefängnismauer morgens verschwindet?
Ja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Also das Kanzleramt ist offen, die besuchen mich dann auch mal.
Und, ja, und Gerd Schröder musste lange dran rütteln.
Ja, aber ich bin nicht Kanzler. Ja. Und ich habe den Schlüssel, beziehungsweise ich habe eine Karte, um reinzukommen. Und noch erkennen die mich an der Pforte auch. Doch, ich kriege das hin. Ein Teil meiner Freunde, mit denen stehe ich bei den Heimspielen auf der Gegengerade. Da stehen wir seit 30 Jahren. Und das ist dann auch eine Möglichkeit, sich zu treffen. Und dann gibt's andere, mit denen ich mich auch abends mal treffe. Und dann gibt es natürlich so ein Phänomen, dass ich tatsächlich mit manchen in der Politik auch richtig gut befreundet bin, sodass auch da ein bisschen diese Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt.
Haben die auch andere Parteibücher und wer ist das? Da wollen wir jetzt mal einen Namen hören.
Jetzt muss ich nachdenken, ob es welche gibt mit anderen Parteibüchern, aber es ist zum Beispiel jemand wie Nils Annen, das ist einer meiner ältesten Freunde. Ich glaube, ich kenne den seit
SPD-Abgeordneter.
Der ist SPD-Abgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär. Und den kenne ich noch aus gemeinsamer Schülerkammerzeit. Ich glaube, er war 11 oder sowas, als wir uns kennenlernten. Und dann Björn Böning, auch ein früherer Juso-Bundesvorsitzender, oder Benny Mickfeld, auch ein ehemaliger
Juso-Bundesvorsitzender.
Das sind SPD-Mitglieder jetzt erstmal. Aber ich würde sagen, also wir haben uns jetzt erst vor 3 Jahren kennengelernt, aber mit diesem Steffen Sebisch zum Beispiel, das ist durchaus auch sehr freundschaftlich.
Jetzt nennt er als erstes einen FDP-Politiker.
Und auch mit Anja Heiduck ist das so. Mein Eindruck ist, ich komme eigentlich mit fast allen gut klar und habe zum Beispiel auch hier mit den Hamburger Grünen immer noch guten Kontakt. Und ich glaube, wir freuen uns jeweils, wenn wir uns wiedersehen.
Ja. Jetzt gibt's die berühmte Entweder-Oder-Frage. Was ist denn jetzt wahrscheinlicher? Der FC St. Pauli rutscht in einen europäischen Wettbewerb oder die SPD gewinnt? Und was würdest du dir noch mehr wünschen?
Die SPD gewinnt und die SPD gewinnt.
Jetzt kommen wir zu zwei Fragen.
Und zwar ist es klar, ne? Ich möchte, dass wir uns auf die Liga und den Klassenerhalt konzentrieren. Ja. Und europäische Wettbewerbe sind einfach zu anstrengend und führen dazu, dass man dann in Gefahr gerät, abzusteigen.
Ja, das hast du gut erklärt so. Jetzt haben wir zwei Fragen, die wir jedem stellen. Also auch dir, auch wenn du schon eine abgelehnt hast sozusagen, weil vielleicht fällt dir ja noch was Schönes ein. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Da die Wahlperiode ja 4 Jahre ist, kann ich die wirklich nicht beantworten, weil ich jedenfalls die nächsten 4 Jahre gerne im Kanzleramt weiterarbeiten würde und da sehe ich mich auch.
Also jetzt mal im Ernst, es sind nur noch ein paar Wochen hin. Die Wahlforscher sagen ganz was anderes. Was ist es genau, was die Überzeugung tatsächlich noch über Wasser hält, wie den Eisberg?
Die Tatsache, dass Wahlkämpfe Wahlkämpfe sind und dass sie der Moment sind, wo sich viele das erste Mal Gedanken darüber machen, wen sie denn wählen sollen. Und das ist jetzt kein Geheimnis, dass viele da gerade drauf gucken und sich fragen, oh, ich weiß es eigentlich nicht so genau.
Aber Olaf Scholz hat doch jetzt, und du auch, habt jetzt lange Zeit die Möglichkeit gehabt, viele Sachen besser zu machen, die von außen kritisiert werden. Und im Grunde kommen jetzt auch keine richtig neuen Absichtserklärungen oder Ideen, habe ich so das Gefühl.
Das sehe ich ein bisschen anders. Also wir haben zum Beispiel einen Deutschlandfonds jetzt vorgeschlagen zur Finanzierung der vielen Aufgaben, die da sind. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die wir jetzt durch das Ende der Koalition nicht mehr machen können. Also ich nenne mal die Verlängerung der Mietpreisbremse. Die läuft Ende des Jahres aus, wenn man nichts macht. Wir haben die zweimal in der Großen Koalition gegen den Willen der CDU durchgesetzt, weil wir gesagt haben, ohne das gibt es keine Koalition. Und wenn die SPD jetzt nicht an der Regierung ist, wird es keine solche Begrenzung der Mieten geben. Und wir haben natürlich uns sehr viele Gedanken gemacht, was man auch weitermachen soll. Die Schwierigkeit, die es in Deutschland gibt, anders als in den USA, wo es so einen starken Präsidenten gibt, der macht dann Executive Orders und ein Mann ein Wort. Wir haben Koalitionsregierung und das heißt, wir gehen mit einer Vorstellung als SPD in so eine Regierung rein, aber dann gibt's eben in diesem Fall zwei andere Parteien, die zum Teil ganz andere Vorstellungen haben und dann müssen wir trotzdem zu Lösungen, zu Kompromissen kommen. Und deswegen wird es nie 100% SPD oder 100% CDU oder 100% Grün oder FDP geben. Das ist die Kunst und das ist ein bisschen meine Sorge, dass weil wir immer weiter ausdifferenzieren und weil wir immer mehr Parteien haben und die Zeiten, in denen eine große Partei mit einer kleineren Partei zusammen regiert, vermutlich jetzt erstmal vorbei sind, wird es auch immer anstrengender, weil durch die Kompromisse die Parteien immer in Verdrückung geraten und die eigenen Leute erstmal wieder überzeugen müssen, warum man das jetzt mitgemacht hat und warum man von den eigenen Vorstellungen abgewichen ist. Und das sorgt für wahnsinnigen Frust. Und das hat gerade die FDP erlebt, aber in der Großen Koalition, du erinnerst dich vielleicht, Nikolaus ist GroKo aus 2019, es sind zwei Leute zu Vorsitzenden gewählt worden, die gesagt hatten, wir müssen aus dieser Großen Koalition raus. Es macht die SPD kaputt, wenn wir immer diese Kompromisse machen, die wir keinem mehr erklären können.
Jetzt kommt die letzte Frage. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg weiter vorn, hat die SPD mal plakatiert und so sehe ich das auch.
Jetzt heißt es Hamburg vereint. Uns einte hier eine gemeinsame Stunde. Viele schöne Gedanken, viele schöne Ideen und ich hoffe auch fast nur Wahrheiten oder ausschließlich Wahrheiten. Immer. Lieber Wolfgang, herzlichen Dank. Alles Gute für dich in den nächsten Wochen, wie das Gute auch aussehen möge. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ich danke dir, Lars. Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.